Prolog. Der Überfall. Stell dir vor, dir erscheint ein Gespenst. Oder gleich deren drei und eins davon blutet. Du bist in einem dieser austauschbaren Zimmer, in einem dieser austauschbaren Hotels, in einer dieser austauschbaren Trabantenstädte, hast gerade den letzten aufgeweichten, fade schmeckenden Schokoriegel aus der Minibar verdrückt und surfst noch ein wenig im Netz, um müde genug zu werden, dass du hoffentlich bald schlafen kannst. Es ist noch nicht mal 7 Uhr abends. Aber morgen musst du sehr früh raus und du solltest ausgeruht sein. Die Übung ist dir nicht neu. Zur Not wirst du eine Schlaftablette einwerfen, spätestens um 8 Uhr, und sie mit einem Glas überteuertem, eisgekühltem Rotwein hinunterspülen. Lieber wäre dir, du könntest darauf verzichten. Du bekommst Sodbrennen von dem Zeug. Jedenfalls liegst du auf dem Bett in Unterhose und T-Shirt. Der Anzug hängt fein säuberlich im Schrank, das frische, dem Koffer entnommene Hemd in der Duschkabine. Alter Trick der Handelsreisenden und fahrenden Künstler. Zuerst die Dusche voll aufgedreht, auf heißester Stufe, damit sich Dampf bildet, der dann die Falten glättet. Viel besser und bequemer als bügeln. Auf den hochgestellten Oberschenkeln balancierst du das Netztablet. Du überfliegst die Sportnachrichten. Deine Mannschaft hat verloren. Schon wieder. Nicht gut, weil dich das eher aufregt als einschläfert. Also wechselst du zur Politik. Inhaltsleeres Gelaber funktioniert fast immer. Bloß, dass dort die pure Hektik regiert. Die Kommentatoren überbieten sich mit dramatischen Formulierungen. Glaubt man ihnen, so scheint es nur eine Frage der Zeit, bis der globale Krieg ausbricht und eine Frage des Ortes, wo er seinen Anfang nimmt. Taiwan? Der Nahe Osten, Zentralafrika oder gar auf dem Mond? Zu den Mondbasen aller drei Supermächte gibt es keinen Funkkontakt mehr. Was ist dort oben los? Wieso hört man nichts mehr von der Aufklärungsmission der amerikanischen Astronauten um Major Perry Rhodan? Die Regierungssprecher werfen einander gegenseitig Sabotage vor und drohen mit Vergeltungsschlägen an anderen Fronten. Nicht, dass das Säbelrassen der Militärs und die Panikmache der Journalisten sensationelle Neuigkeiten wären. Das geht schon seit Wochen und Monaten so. Trotzdem will bei dir nicht so recht Langeweile aufkommen. Krieg auf dem Mond? Na schön, dann Hardcore. Kultur. Kritik eines klassischen Konzerts in der Metropolitan Opera. Haydn, Symphonie mit dem Paukenschlag. Prima. Kaum poppt die Seite auf, gähnst du schon. Streckst den Oberkörper, räkelst dich wohlig. Funken sprühen im ganzen Zimmer. Ein Schwall heißer Luft spült über dich hinweg, als hätte die Klimaanlage plötzlich beschlossen, ihre Funktion radikal zu verändern. Ein Kurzschluss? Du lässt das Tablet fallen, wirfst dich zur Seite, reißt die Decke hoch, ziehst sie dir über den Kopf. Lächerlich und peinlich. Nutzlos sowieso, falls der Klimakasten tatsächlich explodiert. Als du den Kopf wieder hinausstreckst, siehst du sie. Die Gespenster. Alle drei. Sie stehen mitten im Zimmer. Obwohl du die Tür versperrt hast und die Scheiben der Fenster, die man nicht öffnen kann, unversehrt sind.
»Hau ab!«
kreischt eine Stimme. Sie gehört zu der Pistole, deren Mündung auf dich gerichtet ist. Du hast erhebliche Mühe, deine Schließmuskeln zu kontrollieren. Schusswaffen erzeugen diesen Effekt bei Menschen, die in der Realität nicht oft mit ihnen konfrontiert werden. Deine Gedanken überschlagen sich. Die Pistole ist eine Glock, wie sie hierzulande Polizisten verwenden. Halbautomatisch, 12 Schuss, sehr zuverlässig heißt es. Der sie hält, ist ein Jugendlicher, ein dicker Latino mit schwarzen, ölig glänzenden Haaren. Er hat etwas an, was wie ein selbstgebastelter Raumanzug aussieht. Deine Panik steigert sich sprunghaft. Der Junge wirkt irre, außer Kontrolle, völlig unberechenbar. Funken tanzen in seinen Augen.
»Ihr könnt alles haben«, stammelst du. »Meine Brieftasche liegt...« »Hörst du schlecht? Hau einfach ab!«
Du wälzt dich aus dem Bett, stolperst zum Schrank, reißt die Hose vom Bügel, schlüpfst hinein. Dein Fuß verfängt sich im Innenfutter, du hüpfst auf einem Bein, bewahrst gerade noch das Gleichgewicht. Die Begleiterin des Latinos hat nur eine Hand. Ihr linker Arm endet in einem Stumpf. Sie ist winzig, fragil, ein verkrüppeltes Kind. Aber aus ihren Augen blickt eine uralte Hexe. Ihr mitleidiger Blick jagt dir fast noch mehr Angst ein als der Kerl mit der Pistole. Und der Dritte? Seine Kleidung ist von Blut getränkt, eine dunkelrote Pfütze bildet sich um seine Schuhe. Ein deutlich älterer Mann, eigentlich ein Durchschnittstyp. Irgendwie passt er überhaupt nicht zu den beiden Freaks, die ihn stützen. Seine Augenlider flattern. Er ringt mit der Ohnmacht. »Sorry«, wirkt er hervor, flach, kaum verständlich. »Wir brauchen dein Zimmer. Bitte geh, nimm deine Sachen mit und schlag nicht sofort Alarm.« Seine Höflichkeit gibt dir den Rest. Du raffst deine Habseligkeiten an dich und stolperst aus dem Hotelzimmer, den Gang entlang, in den Lift. Du bist über 40 Meilen gefahren, wie ferngesteuert, als du dein Auto auf dem Parkplatz eines Motels abstellst. Nach dem zweiten Kaffee hast du dich so weit im Griff, dass du dir überlegst, ob du die Behörden informieren sollst. Später, viel später, wirst du erfahren, dass du kurz und heiß vom Atem der Geschichte gestreift wurdest. Du warst in ein historisches Ereignis verwickelt, sozusagen ein Zeitzeuge. Noch deinen Urenkeln wirst du mit dieser Geschichte auf die Nerven gehen.
»Zum Greifen nahe stand er vor mir, John Marshall, schwankend, totenbleich. Dann kippte er langsam vornüber.«